Happy, Happier, Happiness meets Life. Hier ist der Podcast mit allen Artikeln des digitalen Glücksmagazins. Herzlich willkommen im Mai. Kaum im neuen Jahr angekommen, sind wir bereits auf dem Weg zur Halbzeit. Die Zeit rennt einfach so dahin. Im Nu ist ein Tag vorbei und einen Augenblick später bereits die ganze Woche. Zum Start des Glücksmagazins in diesem Jahr habe ich mir ganz bewusst Zeit genommen. Nicht etwa für die Ausgabe und das Magazin selbst, sondern für all das, was sonst einfach liegen bleibt. All das, was man dann machen wollte, wenn ein bisschen mehr Zeit ist. Dabei rede ich von der Optimierung der Website, Kontakte pflegen und vor allem einigen Fortbildungen, die ich gemacht und Büchern, die ich gelesen habe. Denn immerhin möchte ich hier nicht mit gefährlichem Halbwissen aufwarten, sondern dir mit Know-how und einem echten Mehrwert schaffen. Dann habe ich mir auch bewusst mehr Zeit für mich selbst genommen. Einfach so. Und weißt du was? Das war gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Und da haben wir auch schon das Thema dieser Ausgabe angeschnitten. Zeit. Denn diese ist, neben der Gesundheit, wohl das Wichtigste, was uns zur Verfügung steht. Warum ist es eigentlich so, dass die Zeit einfach rast, wenn wir glücklich sind? Oder wie beeinflusst Zeit oder bestimmte Zeiten unsere Happiness? Macht Zeit verschenken wirklich glücklich oder am Ende doch eher nicht? Und wie sieht es mit der Gesundheit und einem gesunden Lifestyle aus? Ist dies wirklich nur für diejenigen möglich, die auch genug Zeit dafür haben? Fragen über Fragen, denen wir jetzt auf den Grund gehen werden. Nimm dir also ein wenig Zeit für diese Ausgabe. Nur für dich, denn du verdienst es. Positive Psychologie. Im Flow sein. Zeit sinnvoll nutzen, Glücksmomente erschaffen und Happiness erleben. Wenn wir uns dem Thema Zeit nähern, dann sollten wir das, ähnlich wie bei dem Thema Glück, durch eine Definition tun. Denn Zeit hat an sich verschiedene Bedeutungen. Zum einen ist da die Zeit, die erbarmungslos läuft, Tag ein, Tag aus. Sekunden, Minuten und Stunden verstreichen und Tage vergehen. Wochen und Monate ziehen ins Land. Zeit definiert also ein Vorher und Nachher. Auf der anderen Seite haben wir die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Zeiten im Sinne von Jahrzehnten und den entsprechenden Generationen zum Beispiel, die jeweils mit anderen oder unterschiedlichen Werten, aber auch Bedingungen zu tun hatten bzw. aufgewachsen sind. Und eben gerade jetzt, wo wir uns in den 20ern, 30ern oder 40ern unseres Lebens befinden. Genau dazu, also im Sinne des Lebensalters, lässt sich sagen, dass wir uns im Grunde auf das Alter freuen können. Bestimmt hast du schon von der sogenannten Midlife-Crisis gehört. Hier ist das Glücksniveau bei den meisten Menschen niedriger als im jungen Erwachsenenalter. Wir sprechen hier von Ende 40, Anfang 50. Im Laufe der 50er steigt aber das Niveau wieder deutlich an. Viele erleben sogar einen Glücksgipfel in den 60ern und frühen 70ern. Solange die körperliche Gesundheit natürlich einigermaßen mitspielt. Aber gehen wir nochmal auf die erste Definition ein. Hier spielt vor allem persönliches Empfinden und auch Erleben eine große und entscheidende Rolle. Bestimmt kennst du es, wenn du komplett in einer Tätigkeit versunken bist, dass du die Zeit um dich herum komplett vergisst und am Ende vollkommen überrascht davon bist, wie spät es eigentlich schon ist. Dann bist du im sogenannten Flow angekommen. Dieser Begriff wurde von dem Glücksforscher, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Csikszentmihalyi ins Leben gerufen. Dieser ist leider im letzten Jahr gestorben. Er gilt als Schöpfer der Flow-Theorie, die er aus der Beobachtung verschiedener Lebensbereiche, unter anderem von Chirurgen und Extremsportlern, entwickelt und in zahlreichen Beiträgen veröffentlicht und dargestellt hat. Flow ist außerdem eines von drei Elementen der sogenannten Authentic Happiness-Theorie von Martin Seligman. In dieser werden positive Emotionen, Engagement und Sinn als Wege, die zur Happiness führen, beschrieben. Seligman geht in seinen Theorien davon aus, dass insbesondere die Anwendung von sogenannten Signaturstärken zu Flow führen kann. Dabei ist es wichtig, die eigenen höchst ausgeprägten Charakterstärken zu identifizieren, zu entwickeln und zu lernen, diese möglichst oft einzusetzen. Genau dazu gibt es übrigens eine Ausgabe aus dem letzten Jahr, nämlich Ausgabe 4, in der es komplett um das Thema Stärken und Schwächen geht. Diese ganzen Theorien spiegeln sich hier auch die Merkmale des sogenannten PERMA-Modells wider. Auch von dem habe ich euch ab und zu mal erzählt. Dieser Flow macht also nachweislich glücklich. Ganz streng genommen aber erst in der Rückschau. Denn im Moment des Vertieftseins, nennen wir es mal so, ist man quasi gar nicht anwesend und Emotionen und Empfindungen spielen eher eine untergeordnete Rolle. Wenn wir dann aber wieder zurück sind und wahrnehmen, dass wir diesen Moment irgendwie unbewusst, aber sinnvoll genutzt haben und uns quasi selbst überlisten konnten, dann gibt es einen ordentlichen Glückskick. Fakt ist, Menschen sind gesünder, zufriedener und glücklicher, wenn sie sich mehr auf positive Aspekte in ihrem Leben fokussieren. Dabei geht es nicht so sehr um das Ausruhen, Nichtstun oder Faulenzen, sondern vielmehr um die Steuerung der eigenen Aufmerksamkeit. Für ein Flow-Erleben konzentriere deine Aufmerksamkeit auf deine momentane Tätigkeit und fokussiere und konzentriere dich darauf. Handeln und Wahrnehmen gehen dann ineinander auf und es wird kein Gedanke an mögliche Fehler verschwendet. Einfach in Aktion sein, das Erlebnis selbst ist Belohnung genug. Und dann welcome to the flow. Untersuchungen mit Klavierspielern zeigen übrigens, dass während eines solchen Flow-Erlebens die Atmung tiefer wird, der Puls sich verlangsamt und sogar der Blutdruck sinkt. Gleichzeitig wird die Lachmuskulatur ganz fein aktiviert, auch wenn ein Lächeln nicht sichtbar wird, wodurch Endorphine, sogenannte Glückshormone, ausgeschüttet werden. Egal ob beim Klavierspielen, beim Bearbeiten einer Sandsteinwand oder beim Sport, Flow kann erreicht werden, wenn die gestellten Anforderungen im Einklang mit den eigenen Fähigkeiten sind. Wenn du etwas Neues lernst, kann das anfangs natürlich anstrengend sein oder auch Ängste auslösen. Aber letztendlich ist es mit Training und Übung aber fast immer möglich, in diesen mittleren Bereich zu gelangen. Das erlebt man oft im Job, eben genau in solchen Momenten, wie ich ihnen zu Beginn beschrieben habe. Wenn wir die Zeit vergessen, einfach unsere Aufgaben erledigen und tief versunken in die Tätigkeit sind, ohne zu bemerken, dass die Zeit vergeht. Und es lohnt sich, diesen Einklang zwischen Anforderungen und Fähigkeiten zu erreichen. Nicht nur fühlen wir uns dann viel wohler, sondern die Ergebnisse sind auch besser als bei disziplinierten, aber freudlosem Arbeiten. Das Erleben des Flow-Zustandes ist nicht mit dem Freischaufeln von Zeit für sich selbst gleichzusetzen. Im Grunde kann ein Flow-Zustand in allem erreichbar sein, was wir tun, vom Job bis ins Privatleben hinein. Aber für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden ist es wichtig, bestimmte Momente für sich selbst zu haben, in denen die Zeit auch nur für sich selbst genutzt werden kann. Ich spreche hier von Momenten, in denen die eigenen Interessen und Stärken so konform miteinander laufen können, dass ein glücksbringender Flow-Moment bereits vorprogrammiert ist. Aber wie schafft man diese Zeiten in einem so busy Tagesablauf und einer vollgestopften Woche voller Verpflichtungen? Ist es wirklich so unmöglich, für dich dir etwas Zeit zu nehmen, in der es nur um dich geht? Die Frage ist aber auch, wo geht denn die ganze Zeit eigentlich hin? Ich meine, welche Zeitfresser oder vertrödelten Momente machen es dir schwer, eine Lücke für dich selbst zu finden? Genau das frage ich mich tatsächlich auch immer mal wieder. Es wird also Zeit für mehr Zeit und Zeit für eine Zeitinventur. Liste einen klassischen Tag für dich auf. Was machst du wann? Was benötigt wie viel Zeit? Und wichtig, sei ehrlich zu dir selbst. Dazu habe ich übrigens eine Vorlage gebastelt, die du im digitalen Glücksmagazin oder auf der Website einfach herunterladen kannst. Ich weiß durchaus, dass man nicht alle Tage komplett bis ins kleinste Detail planen und vorgestalten kann. Das macht am Ende ja auch gar keinen Spaß. Aber blicke jetzt einmal auf deine Aufzeichnungen, also auf einen klassischen Tag mit den ganzen Zeiten. Markiere dir auf dieser Aufzeichnung all das Grün, was für dich wichtig und unabänderbar ist. Ich meine da zum Beispiel Jobtätigkeiten oder wichtige Termine. Und rechne jetzt zusammen, wie viele Stunden das sind. Dann markierst du all das Rot, was deiner Meinung nach nicht sein muss und eher als Zeitfresser oder Lückenmomente gilt. Wie viele Stunden sind dies? Jetzt planst du dir einmal den kommenden Tag oder vielleicht auch die kommende Woche komplett durch. Starte dazu wieder mit einer leeren Vorlage pro Tag. Als allererstes füllst du die Vorlage mit den grünen Zeiten aus, also all dem, was sein muss, denn diese sind laut deiner Analyse unabdingbar und notwendig. Nutze jetzt die noch offenen Lücken und fülle sie mit glücksstiftenden Momenten. Was macht dich glücklich? Wozu hast du wirklich Lust und was kannst du dir auch langfristig und regelmäßig vorstellen, nur für dich zu tun? Jetzt ist nämlich die Frage, welche glücksbringenden Aktivitäten lasse ich in meine offene Zeit? Einer der stärksten Glückstreiber ist leichter Ausdauersport, am besten im Freien. Dazu zählt durchaus auch ein knackiger Spaziergang. Wenn man den Effekt in Pillen verarbeiten könnte, wäre das ein recht wirksames Antidepressivum. Aber auch sich in Meditation zu üben, ist nachweislich glücksfördernd. Etwas breiter geschaut, sollten wir so viel Zeit wie möglich mit echten Freunden und der Familie verbringen. Nehmen wir nochmal den Teil mit der sinnstiftenden Aktivität auf. Das passiert verlässlich beispielsweise dann, wenn wir unsere Schaffenskraft in den Dienst anderer Menschen stellen. Und dass die Hilfsbereitschaft weltweit gerade im letzten Jahr enorm gestiegen ist, hat auch der World Happiness Report 2022 dargestellt. Mehr dazu findest du übrigens in der letzten Ausgabe. Außerdem sollten wir uns mit Tätigkeiten beschäftigen, die nah an unseren ureigenen Stärken liegen. Wie du diese erkennst? Wenn du dich zum Beispiel einem neuen Thema widmest und außergewöhnlich schnell lernst, unbedingt dranbleiben. All das sind heiße Glücks- und auch Erfolgskandidaten. Zeit ist kostbar. Das ist wohl eine Tatsache, die wir alle unterschreiben würden. Schließlich lohnt sich aber vor allem ein Blick auf das konkrete Tun, also auf die Frage, womit wir unsere Zeit verbringen. Hier konnten die positive Psychologie und die Verhaltensökonomie über die letzten Jahrzehnte einige eindeutige Empfehlungen herausarbeiten. Es ist wichtig, sich Zeit nehmen zu können, um sich selbst Gutes zu tun. Häufig machen uns die Dinge, von denen wir denken, dass sie uns glücklich machen müssten, die Erfolge, für die wir so hart arbeiten, alles andere als glücklich. Und ganz sicher geben sie uns nicht die Zeit mit unseren Familien und Freunden zurück oder Zeit für uns selbst. Aber wenn wir uns wirklich mit diesem Thema beschäftigen und es schaffen, die vorhandene Zeit gut einzuteilen, Zeit abzuzweigen und diese richtig und sinnvoll zu nutzen, dann ist ein Flow-Zustand nicht weit und wir profitieren zweifach. Mehr Sinn im Leben und ein Glücksempfinden voller sinnvoller Momente und Tätigkeiten. Sport und Fitness. Keine Zeit für Sport. Tipps und Tricks für sportlichere Zeiten in deinem Leben. Wir alle kennen diese Zeiten, an denen wir gefühlt nichts wirklich schaffen und trotzdem gestresst sind. Einfach keine Zeit haben. Keine Freizeit und somit auch keine Zeit für uns und unsere Fitness. Aber katapultieren wir uns damit nicht direkt in einen niemals endenden Kreislauf? Denn wer sich nicht die Zeit für sich selbst und die eigene Fitness nimmt, wird es verdammt schwer haben, wieder aus dem Gestresstsein herauszufinden. Wie du es trotzdem schaffst und welche Tricks es dazu gibt, schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Keine Zeit für Sport ist wohl die häufigste Antwort auf die Frage, was das größte Problem mit dem Sport und der Fitness ist. Vielleicht kennst du das auch. Dein Alltag ist einfach viel zu trubelig und vollgepackt und lässt einfach keinen Freiraum für gezielte Bewegung und Sport. Da ist der Job, die Familie, Verpflichtungen und wichtige Termine. Alles wichtig, keine Frage. Und anscheinend wichtiger als die Gesundheit. Ganz ehrlich, da nehme ich mich definitiv auch mit in den Kreis der keine Zeit für Sportaussagentätiger. Bereits im Einstiegsartikel dieser Ausgabe geht es um das Thema der eigenen Zeit und den Inhalten, wie wir diese füllen. Dort findest du übrigens eine Vorlage, um eine Zeitinventur zu machen und einmal schwarz auf weiß zu sehen, wie viel Zeit du tatsächlich hast und wie du diese verbringst. Denn sind wir mal ehrlich, wie viel Zeit vertrödeln wir vor dem Fernseher, dem Smartphone oder dem Tablet? YouTube, Netflix und Co. nehmen uns in Beschlag und der Instagram-Feed wird regelmäßig auf Neuigkeiten durchgescrollt. Es ist schon sehr erschreckend, wie viel Zeit für einmal kurz aufs Handy schauen draufgehen kann. Aber ist diese Zeit auch wirklich sinnvoll genutzt? Fühlst du dich danach glücklicher oder zufriedener? Vielleicht für einen ganz kurzen Moment, aber auch wirklich langfristig? Im Grunde können wir hier also festhalten, keine Zeit haben ist einfach Blödsinn. Es ist und bleibt bei mir und bestimmt auch bei dir eine Ausrede, die immer wieder funktioniert, und zwar uns selbst gegenüber. Und immer wieder beschimmeln wir uns selbst damit. Da ist ja auch dieser vermaledeite Schweinehund, der dann auch noch dazu kommt und sich mehr als zufrieden zeigt, wenn die Zeitausrede mal wieder um die Ecke kommt. Natürlich wissen wir, Fitness ist wichtig. Sie bringt uns mehr Gesundheit, hilft beim Abnehmen und gibt letztlich mehr mentale Frische. Und trotzdem scheitern wir immer wieder daran, regelmäßig sportlich aktiv zu sein. In nahezu allen Fällen ist nicht die Zeit das Problem, sondern die Prioritäten, die wir setzen. Tatsache ist, es wird sich bewusst gegen Sport entschieden. Es ist eine Entscheidung und keine Frage der Zeit. Wenn schon nicht bewusst, dann zumindest unbewusst, spricht eine innere Stimme: Sport ist anstrengend, du musst zu müde und brauchst am Ende deine Ruhe und Erholung. Die gute Nachricht ist, deine Einstellung zum Sport kannst du ändern. Denn deine Einstellung hat nun einmal mit deiner ganz eigenen Entscheidung zu tun und die kannst du selbst für dich treffen. Denke dazu zum Beispiel an das gute Gefühl nach dem Sport. Führe dir vor Augen, wie großartig du dich fühlst, wenn das Workout geschafft ist. Denke an diesen einen Moment genau dann, wenn du wieder einmal dabei bist, das Training sausen zu lassen. Bist du vielleicht gerade zu müde? Super, dann erst recht. Denn nach der Bewegung wirst du deutlich mehr Energie haben. Legst du dich jetzt aber auf die Couch, wirst du wohl nicht mehr so schnell wieder aufstehen und dein Energielevel sinkt in den Keller. Die fehlende Zeit als Ausrede gilt ab heute nicht mehr, denn mittlerweile wissen wir alle, dass bereits 20 Minuten ausreichend sind, zumindest dann, wenn sie mit einem entsprechenden Workout verbracht werden. Aber hast du dich schon einmal gefragt, ob hinter all den Ausreden vielleicht noch etwas anderes stecken könnte? Vielleicht ist es auch, dass du dir zu unsicher bist. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du könntest laufen gehen, einen Tanzworkout machen oder Muskeln aufbauen am Gerät. Du könntest joggen, schwimmen, einen Homeworkout starten oder im Studio trainieren. Zu viele Optionen sind ein Problem unserer Zeit. Entscheide dich für eine Sportart und bleibe dabei. Das heißt noch lange nicht, dass du nicht auch alternativen Sport betreiben darfst. Ganz im Gegenteil. Aber dein Hauptaugenmerk liegt auf dieser einen Sportart, die dir nämlich Spaß macht. Und wenn du dich für einen Sport oder eine Art von Workout entschieden hast, dann entscheide dich noch einmal, und zwar für einen Trainingsplan. Zumindest einen Zeitplan für dein Training. Dazu gehören feste Termine, die genauso wichtig sind wie alle anderen Meetings, die du nie verschieben würdest. Wenn du laufen willst, dann leg für dich fest, dass du zum Beispiel dreimal die Woche laufen willst. Dienstag, Freitag und Sonntag könnten dann deine Lauftage sein. Dienstag läufst du immer etwas flotter, Freitag locker und Sonntag machst du einen längeren Lauf. Natürlich sind die Tage flexibel, solange sich jeweils ein Lauf- und ein Nicht-Lauftag abwechseln. Tada! Schon hast du einen Plan, der lange Zeit funktionieren wird. Ein zweites Problem könnte sein, dass dir ein richtiges Ziel, das den Start unumgänglich macht, fehlt. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du wirklich Sport machen willst? Es geht hier immerhin um dich. Warum willst genau du Sport machen? Denn wenn du hier eine Antwort findest, dann hast du auch eine Motivation. Vielleicht bist du auch einfach komplett fremdgesteuert oder zumindest glaubst du es zu sein. Ob im Berufsleben mit festen Arbeitszeiten und Deadlines oder auch in der Rolle zum Beispiel als Elternteil sind die Tage fremdbestimmt und bereits vorgeplant. Zumindest zu einem großen Teil. Klar, der Job muss erledigt werden, aber auch wirklich jede einzelne Überstunde? Und was ist mit den vielen kleinen Dingen, zu denen du dich selbst verpflichtet hast? Wenn du zukünftig mehr auf dich selbst Acht geben möchtest, dann gilt es, diese Verpflichtungen zu hinterfragen. Und erst recht die viele unnütz verplemperte Zeit auf der Couch. Lerne Nein zu sagen, im Job, im Privatleben und vor allem auch zu dir selbst. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wo die eigene Zeit hin verschwindet. Welche Tätigkeiten sind richtig unnötige Zeitfresser und könnten eventuell mit einem knackigen Workout ersetzt werden. Diese keine Zeit für Sportausrede sollte ab jetzt verschwinden und wir alle, also auch ich, sind ab sofort ehrlich zu uns. Denn eigentlich ist es eher keine Lust, keine Kraft und keine Motivation. Aber wer nicht anfängt zu sporteln, wird nie in den Ich habe Lust auf Sportmodus kommen. Und dabei kennen wir doch alle dieses unglaublich großartige Gefühl nach dem Workout. Genau dafür lohnt es sich doch, dem Schweinehund einen Tritt zu geben und ihm endlich mal den Wecker zu stellen. Denn dieser gemeine Schweinehund soll ab jetzt nie wieder die Workout-Zeit verpennen. Entspannung. Der Druck, entspannt sein zu müssen. Wie wäre es mit mehr Gelassenheit? Je stressiger der Alltag, desto wichtiger ist es, Zeit nur für sich selbst einzuplanen. Sogenannte Me-Time. Regelmäßige Auszeiten machen ausgeglichener und geben Energie für den Beruf und die Familie. Grundsätzlich ein super Konzept und ein wichtiger Teil der Selbstfürsorge. Aber dank Kanälen wie Instagram, die uns die perfekte Welt suggerieren und uns dazu anhalten, uns doch endlich Zeit für uns selbst zu nehmen, entsteht nur eins: der Druck, entspannt sein zu müssen. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, in der man tun und lassen kann, was man möchte, ist erst einmal ein legitimer Wunsch und ein gutes Ziel. Die sogenannte Me-Time soll eine Auszeit vom Alltag sein und verspricht bei regelmäßiger Umsetzung, dass wir uns ausgeglichener, entspannter und energiegeladener fühlen. Soweit so gut. Aber ich sehe hier zwei Schwierigkeiten, die leider durch unsere Gesellschaft und die heutige Zeit an dieser Stelle zu finden sind. Zum einen haben wir da die neuartigen Vorbilder in den sozialen Medien. Influencer und Co. zeigen sich in Social Media von ihrer besten Seite, betonen immer wieder, wie stressig ihr Alltag doch ist und zeigen sich in Meetings, am Laptop oder auf Reisen. Und trotz dieses stressigen und ausgebuchten Alltags schaffen es diese Menschen noch, immer top gestylt und entspannt zu sein. Denn sie nehmen sich ja auch regelmäßig Zeit für sich. Und das trotz den ganzen Terminen oder auch den Kindern. Da stellt sich unser eins, also Otto Normalverbraucher, doch die Frage, warum schaffe ich das nicht? Habe ich mein Leben nicht im Griff? Daraus folgt eben der oben genannte Druck. Der Druck, entspannt sein zu müssen. Eine zweite Schwierigkeit sehe ich in der heutigen Leistungsgesellschaft. Denn leider werden Ich-Zeiten oder auch Pausen oft noch immer als Schwäche betrachtet. Vor allem Menschen, die zu Perfektionismus neigen und pflichtbewusst sind, fällt es schwer, auch einmal an sich selbst zu denken. In Kombination mit den Idealen aus der Social-Media-Welt entsteht hier ein ziemlich knaller Druck. Ich muss entspannt sein, ich muss mir Zeit für mich nehmen, aber ich will nicht als schwach oder gar faul gelten. Na, erkennst du dich vielleicht ein bisschen wieder? Hier entsteht jetzt ein Teufelskreis. Wer einen stressigen Alltag hat, dem tut es gut, wenn er sich regelmäßige Auszeiten und seine wohlverdiente Me-Time nimmt. Aber eben dieser stressige Alltag erschwert es einfach oder macht es unmöglich, diese Zeit zu finden. Ganz oft hilft es, sich einen Überblick zu schaffen, wie man die eigene Zeit wirklich verbringt. Welche Tätigkeiten und Aufgaben benötigen welche Zeit? Dafür lohnt es sich, etwas von der kostbaren Zeit aufzuopfern und eine Zeitinventur zu machen. Um den eben erwähnten Teufelskreis zu durchbrechen, sollten wir nicht unnötige Maßnahmen ausprobieren und uns mit Selbstversuchen immer mehr unter Druck setzen, sondern endlich einmal an den Ursachen arbeiten. Auch an dieser Stelle verwende ich dieses negative Wort Druck. Denn genau den machen wir uns im Grunde selbst. Warum? Weil wir selbst bestimmte Vorstellungen von uns, unserem Leben und all dem haben, was wir erreichen oder tun wollen. Wir arbeiten verbissen daran, unsere Vorstellungen umzusetzen und bemerken dabei nicht, dass wir uns und unser Tun überfordern und die Ziele und Vorstellungen viel zu hoch setzen. Das Zauberwort für die Ursachenbekämpfung: Gelassenheit. Denn wer gelassener ist, sieht entspannter auf sein Leben. Gelassene Menschen akzeptieren Dinge, die man nicht ändern kann, und sie regen sich nicht über alles und jeden auf. Sie sehen viele Dinge mit anderen Augen und setzen die Prioritäten anders. Außerdem lassen sie sich nicht so leicht beeinflussen, hören auf sich selbst und sind positiver. Natürlich können wir nicht alle Ärgernisse oder Zeitfresser aus unserem Leben eliminieren, aber wer mit einer gelassenen Haltung an die Dinge herangeht, kann viel besser mit ihnen und auch eventuellen Herausforderungen umgehen und ist einfach entspannter. Denn vor allem in Stresssituationen hilft uns Gelassenheit dabei, ein ruhiges Gemüt an den Tag zu legen. Die gute Nachricht: Gelassenheit kann man lernen. Du kennst das bestimmt. Viel zu viele Gedanken im Kopf geben dir schnell das Gefühl, überfordert zu sein. Wer gelassener und damit auch gesünder sein will, muss dringend Ordnung schaffen. Dabei hilft es, unveränderliche Dinge zu akzeptieren, die man entspannter damit umgehen kann. Die Devise lautet also: Lösungen finden, statt sich unnötig aufzuregen. Wichtig an dieser Stelle: Jeder Mensch ist verschieden und jeder von uns hat eine andere Menge an Gelassenheit in sich. Hier passt auch wieder der Bezug und Vergleich zu Finnland und Deutschland. Meiner Erfahrung nach sind die Finnen ein durchaus gelassenes Volk, während sich Deutschland eher auf der gestressteren Seite befindet. Dazu habe ich übrigens in der letzten Ausgabe in der Kategorie Finnland Stories einiges erzählt. Und auch das Thema Entspannung und Me-Time haben die Finnen definitiv besser drauf als wir Deutsche. Da wären die regelmäßigen Saunazeiten, Zeit in der Natur und vor allem die sogar gesetzlich geregelte Kaffeepause am Arbeitsplatz. Um diese Gelassenheit zu erreichen, gibt es meiner Meinung nach kein Erfolgsrezept. Deshalb möchte ich dir hier auch nicht zeigen, wie du angeblich in 10 Schritten zu mehr Gelassenheit kommst. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass es so nicht funktioniert. Auch wenn du es bei einer Google-Recherche vermutlich finden wirst. Mir geht es darum, dass du erkennst, dass deine Gelassenheit eine Stellschraube ist, über die du dir Gedanken machen solltest. Im Grunde geht es um das Thema Achtsamkeit und sich selbst mehr im Blick zu haben. Und zwar ganz ohne große Zeitfenster, die du für dich freischaufeln musst. Es geht oft nur um kleine Momente im Alltag und das Setzen von Prioritäten wird dir leichter fallen. Dazu habe ich auch einen passenden Spruch gefunden. Irgendwann ändern sich nicht die Dinge, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. Genau das ist der Punkt, an dem wir entspannter in den Tag starten und uns nicht selbst unter Druck setzen, alles auf einmal erledigen und erreichen zu müssen. Und ich verspreche dir, du wirst nach und nach von ganz alleine dich selbst als Priorität erkennen und damit ganz von selbst Zeit für deine Me-Time finden. Und das ganz ohne den Druck, entspannt sein zu müssen. Work-Life-Balance. Die 4-Tage-Woche. Mehr Produktivität dank weniger Zeit. Mit weniger Zeit mehr schaffen. Das soll funktionieren. Vor allem dann, wenn ohnehin jede Menge Überstunden geleistet werden, ist die Vorstellung, weniger zu arbeiten, sicherlich reizvoll, aber klingt unmöglich und vor allem nach einem Stress. Wie soll denn alles in noch weniger Zeit passen? Genau das soll aber funktionieren und die 4-Tage-Woche damit produktiver machen und die Mitarbeitenden motivierter stimmen. Ein klassischer Arbeitstag dauert 8 Stunden eine Arbeitswoche 40. Und wer Karriere machen und als besonders engagiert gelten will, arbeitet noch mehr. Ich selbst habe es erlebt, dass Kolleginnen, die früher als alle anderen ins Büro kamen, ein schlechtes Gewissen hatten, wenn sie eben vor den anderen nach Hause gingen. Und das, obwohl ihr 8-Stunden-Tag bereits längst vorbei war. Viel zu oft gelten nicht diejenigen als wichtig und engagiert, die Ergebnisse oder Ideen liefern, sondern eben diejenigen, die viel arbeiten und am längsten im Bürostuhl sitzen. Vielleicht ist das auch dieses deutsche Festhalten an vorhandenen Strukturen. Immerhin war es noch vor der Pandemie ein Unding für viele Chefs, ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice zu entlassen. Schon schräg irgendwie, wenn wir bedenken, dass es 2022 ist. Heute ist längst bewiesen, dass es schlicht unmöglich ist, 8 Stunden pro Tag produktiv zu sein. Der 8-Stunden-Arbeitstag ist ein Märchen. Man hat glasklare Zusammenhänge festgestellt, dass mit zunehmender Länge der täglichen Arbeitszeit die Produktivität und die Qualität der Arbeitsergebnisse abnehmen. Von der Motivation brauchen wir wohl an dieser Stelle nicht sprechen. Dem zugrunde liegen verschiedene Studien, die sich damit auseinandersetzen, wie viele Stunden pro Tag oder auch eben pro Woche sinnvoll sind. Ab wann schwindet also die Motivation und auch eben die Produktivität? Für eine Studie in Großbritannien fragte VoucherCloud.com 1989 britische Büroangestellte im Alter von über 18 Jahren, welche Tätigkeiten sie an einem Arbeitstag durchführen und wie lange sie tatsächlich produktiv ihren eigentlichen Aufgaben und To-Dos nachgehen würden. Die Ergebnisse sind für mich ziemlich überraschend. Durchschnittlich sind die lediglich 2 Stunden und 53 Minuten am Tag wirklich produktiv. Womit aber wird der Rest der 8 Stunden verbracht? Hier eine Auflistung der angegebenen und ausgewerteten Tätigkeiten und die entsprechende Durchschnittszeit. Erstens: Überprüfung der sozialen Medien, 44 Minuten. Lesen von Nachrichten und Websites, 1 Stunde 5 Minuten. Besprechung von privaten Aktivitäten mit Kollegen und Kolleginnen, 40 Minuten. Zubereitung heißer Getränke, 17 Minuten. Raucherpausen, fällt nicht auf alle auf, 23 Minuten. Text- oder Instant-Messaging, 14 Minuten. Snacks essen, 8 Minuten. Essen im Büro zubereiten, 7 Minuten. Anrufe an Partner oder Freunde tätigen, 18 Minuten. Und am Ende Suche nach neuen Jobs, 24 Minuten. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie wäre deine Verteilung in diesem Ranking? Besonders der letzte Punkt überrascht und bringt mich doch zum Schmunzeln. Aber wenn ich ehrlich bin, der stand genau auch auf meinem Tagesplan, zumindest am Ende meiner Festanstellung. Fakt ist, kein Mensch kann 8 oder mehr Stunden pro Tag wirklich produktiv arbeiten. Moderne Arbeitsgeräte und Digitalisierung hin oder her. Spätestens nach etwa 6 Stunden ist Schluss mit der Konzentration. Danach sinkt die Wahrscheinlichkeit, noch etwas Sinnvolles zustande zu bringen. Bekannt ist auch, dass kürzere tägliche Arbeitszeiten deutlich positive Effekte auf die Mitarbeitermotivation und den Krankenstand haben. Blicken wir auf die tatsächliche Realität, werden diesen Erkenntnissen wenig bis keine Beachtung geschenkt. Karriere machen heißt Überstunden machen. Beende doch deinen Arbeitstag einfach mal ein paar Stunden früher mit der Begründung, dass du heute sehr produktiv warst und deine Aufgaben erledigt sind. Was passiert? Zum einen werden Minusstunden angerechnet, die zu einer anderen Zeit ausgeglichen werden müssen. Und zum anderen denkt der Chef sicherlich schon darüber nach, ob dein Aufgabengebiet nicht einfach zu klein ist. Immerhin könntest du anscheinend noch einiges mehr machen. Das ist ganz bestimmt und hoffentlich nicht überall der Fall. Aber in vielen, vor allem sehr großen und alteingesessenen Unternehmen, entspricht das mit Sicherheit der Realität. Dass für viele die Idee einer verkürzten Arbeitszeit immer noch unglaublich neuartig und spannend ist, konnte man im Jahr 2019 zum Übergang 2020 sehen. Denn da machte eine kleine Aussage von Sanna Marin, der Premierministerin von Finnland, die Runde. Und zwar weltweit. Fake News ahead. Finnland führt unter der jüngsten Premierministerin der Welt, Sanna Marin, eine 4-Tage-Arbeitswoche und den 6-Stunden-Arbeitstag ein. Das vermeldete zumindest die britische Zeitung The Sun. Auch die Daily Mail sowie weitere Medien in verschiedenen Staaten und weltweit berichteten über die vermeintlichen Regierungspläne. Bis hin nach Indien übrigens. Doch in dem Regierungsprogramm gibt es diesen Plan überhaupt nicht. Das stellte die finnische Regierung klar und zeigte sich überrascht von den weltweiten Schlagzeilen. Tatsächlich habe die Regierungschefin die Idee für eine 4-Tage-Woche in ihrer Funktion als Verkehrsministerin lediglich kurz in einer Rede erwähnt, und zwar bereits im August 2019. Daraus wurde nun eine weltweite Nachricht und alle blickten erstaunt und vielleicht sogar etwas verwundert auf das kleine Land im Norden Europas, dem man es durchaus zugetraut hätte. Aber leider, leider waren es eben nur Fake News. Aber wer weiß, was uns im Laufe der nächsten Jahre noch so erwartet. Mittlerweile hat sich aber Belgien auf den Weg zu neuen Ufern gemacht und die 4-Tage-Woche eingeführt. Im Februar diesen Jahres einigte sich die belgische Regierung auf eine Arbeitsmarktreform, die die 4-Tage-Woche als Modell beinhalten soll. Damit sollen Angestellte in Belgien ihre Arbeit künftig flexibel an 4 statt 5 Tagen ausüben können. Als Pionierprojekt gilt wohl ein 5-jähriges Feldexperiment in Island aus dem Jahr 2015, bei dem etwa 2500 Erwerbstätige, ca. 1% der berufstätigen Bevölkerung, ihre Arbeitszeit von 40 auf 36 oder zum Teil 35 Stunden reduzierten, bei gleichem Gehalt. Jetzt müssen die vielversprechenden Ergebnisse nur noch in die Tat umgesetzt werden. Viele Unternehmen, und zwar nicht nur junge Start-ups, haben aber die Möglichkeiten und positiven Effekte von weniger Arbeitszeit erkannt und setzen bereits entsprechende Modelle und Konzepte um. All das ist super und eine unglaublich positive Entwicklung hin zu mehr Work-Life-Balance und genügend Zeit für mehr Gesundheit und Entspannung. Allerdings sehe ich ein ganz großes Problem, denn das Modell der weniger Arbeitsstunden ist vielleicht umsetzbar, aber eben nicht überall und für jeden. Und dabei meine ich nicht die alten Herren in ihren schicken Büros, die in alten Standards festhalten, sondern an Branchen wie die Pflege, Supermärkte, allgemeine Dienstleistungen oder auch Lehrkräfte. Hier teilt sich die Gesellschaft wieder in 2 Bereiche. Meine Gedanken dazu habe ich vor einiger Zeit auch schon mal in einem Beitrag über Work-Life-Balance heute geschrieben, denn wir haben auf der einen Seite die Büroarbeitsplätze oder vielleicht noch die Produktion, die, ich sag jetzt mal plump und überspitzt, Aufgaben abarbeiten. Auf der anderen Seite aber sind all diejenigen, die eben körperlich anwesend sein müssen, weil zum Beispiel wir anderen davon abhängig sind. Vom Supermarkt über den gesamten Bereich der Pflege und der Kinderbetreuung bis hin zu Logistikunternehmen. Hier prallen unterschiedliche Zeitarbeitsproduktionsmodelle aufeinander. Startet jetzt also ein Teil der Gesellschaft, also Büroarbeitsplätze zum Beispiel, in eine Woche mit mehr Freizeit und einem gesünderen, ausgeglicheneren Leben, muss die andere Hälfte weiterhin anwesend und vor Ort sein. Denn ein Herunterschrauben der Arbeitszeit würde in vielen Berufsfeldern eine erhebliche Kostenfrage für die Unternehmen bedeuten. Und selbst dann, wenn das Geld vorhanden wäre, kommt vor allem im Pflegebereich der Fachkräftemangel in die Quere. Eine Senkung der Wochenstunden bei gleichem Gehalt, zum Beispiel in Supermärkten, wird wohl eher nach hinten losgehen. Kassen bleiben unbesetzt, Regale leer und die Mitarbeiter sind am Ende gestresst und motivationslos. Daher ist genau dann, wenn eben die physische Präsenz und damit die Wichtigkeit der Mitarbeitenden so hoch ist, wie in ziemlich allen Bereichen der direkten Dienstleistung, die Führungsetage gefragt. Die Arbeit und die Leistung muss gewürdigt werden. Auf der einen Seite sicherlich finanziell, denn die wirklich wichtigen Berufe, wie eben im Pflegebereich oder zum Beispiel unsere Erzieher und Erzieherinnen, sollten für die Leistung auch entsprechend entlohnt werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch andere Möglichkeiten der Anerkennung und Danksagung. Und damit meine ich nicht den nächsten Bonus, um die Teams bei Laune zu halten. Es geht eher um unterstützende Mittel, wie zum Beispiel Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, bei dem gesundheitsfördernde Maßnahmen angeboten und zur Verfügung gestellt werden. Oder wie wäre es mit dem ein oder anderen freien Zusatztag? Gutscheine zum Urlaubsbeginn oder zumindest die Erleichterung der Aufgaben mit angemessenen Arbeitsmaterialien. Leider fehlt all das in vielen so unglaublich wichtigen Jobs und da motiviert ganz sicher am Ende auch nicht ein gemeinsames Klatschkonzert. Reisen und mehr. Urlaub mitten im Alltag. Mit Mikroabenteuern mehr Zeit zaubern. Unser Alltag ist geprägt von festen Strukturen. Arbeitszeit, alltägliche Verpflichtungen und Termine, Familie, Freunde und am Ende dann noch etwas wie Hobbys und eben Freizeit. Aber wie wäre es, wenn du dir ein bisschen mehr Zeit zaubern könntest, die sich so wie ein Urlaub anfühlt? Geht nicht? Dann zeige ich dir jetzt das Gegenteil. Auf ins Abenteuer, mitten im Alltag. Anfang 2018 fiel mir in meinem Alltag so richtig die Decke auf den Kopf. Irgendwie lief was nicht ganz rund. Was wirklich los war, habe ich erst verstanden, als ich was geändert habe. Ich habe mir freigenommen. Und zwar vom Alltag. Irgendwie war ich nämlich festgefahren und die Routine, die sich eingeschlichen hatte, passte so ganz und gar nicht zu mir und meinem Wesen. Ich bin kreativ, wuselig und manchmal unordentlich, liebe es aber auf der anderen Seite, mit Struktur, Ordnung und System in dieses kreative Chaos zu bringen. Aber es war mir einfach viel zu viel Struktur. Fester Arbeitsplatz im Office, feste Arbeitszeiten, festes alles. Ich hatte zwar die Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten und mir die Zeiten selbst einzuteilen, aber irgendwann pendelt sich eben so ein Rhythmus ein. Geändert habe ich dann meine Woche und auch meinen Ort. Das Wochenende war mein magischer Zeitraum, an dem es ab ans Meer ging. Von Hamburg waren das nicht ganz 2 Stunden bis St. Peter-Ording. Ein Ort, den ich kenne, seit ich auf der Welt bin. Und einer der einzigen Urlaubsorte aus meiner Kindheit. Immer wieder. Osterferien und Herbstferien. Jedes Jahr aufs Neue. Fast schon sowas wie ein zweites Zuhause. Hierhin bin ich schon immer gern gefahren, wenn ich den Kopf frei kriegen wollte und ein wenig frische Meeresluft gebraucht habe. Und dann hieß es einfach machen und nicht lange nachdenken. Es ging bereits Freitag zum Feierabend direkt aus dem Office auf die Autobahn gen Norden. Und der Rückweg? Montag frühmorgens vom Strand direkt ins Office zurück. Somit war es gefühlt ein langes Wochenende, weg von Strukturen und festen Gewohnheiten. Tatsächlich lief das einige Wochen am Stück so. Jedes Wochenende, freitags aus dem Büro direkt auf den Weg und am Montag direkt vom Meer ins Büro. Gebucht wurde entweder spontan oder direkt vor Ort. Nebensaison sei Dank. Diese Wochenenden haben mir endlich wieder mehr Kraft und Leichtigkeit gegeben und mir den Alltag ungemein erleichtert. Einfach mal machen hat sich richtig angefühlt. Nicht zu lange überlegen und den Dingen seinen freien Lauf lassen. Solche Momente nennt man auch Mikroabenteuer. Diese können auch komprimiert in die Woche verbaut werden. Es bedarf kein komplettes Wochenende, um sich, zumindest gefühlt, mehr Zeit und Raum zu schaffen. Im Grunde ist es ganz simpel. Einfach spontan auf das Fahrrad setzen und losfahren. Ohne Ziel und Plan. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Bewusst raus aus dem Alltag und etwas unternehmen, was man sonst nicht machen würde. Dabei geht es nicht darum, die nächste minutiös geplante Bergwanderung in Angriff zu nehmen, sondern um den Sturz ins Ungewisse. Raus in die Natur und das Leben genießen. Den Namen Mikroabenteuer hat als einer der ersten Alastair Humphreys geprägt. Der Brite hat sich einen Freund geschnappt und wanderte zum Beispiel um den Autobahnring M25, der Großbritanniens Hauptstadt London umgibt. Die Definition von Abenteuer ist zwar für jeden eine andere, ähnlich wie die Definition von Glück. Aber ob du dich für eine Radtour, Paddeln oder einen Spaziergang in unbekannten Orten entscheidest, ist dabei vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass dein Abenteuer deine alltäglichen Muster durchbricht und dir vielleicht sogar eine kleine Herausforderung abverlangt. Raus in die Natur ist ein Faktor, den du aber berücksichtigen solltest. Denn die hat jede Menge zu bieten. Meist sind es nur kleine Strecken, die dich auch aus der tiefsten Stadt in die wunderschöne Natur bringen. Denn sind wir mal ehrlich, immer wieder wird die unmittelbare Nähe der Natur in Finnland, speziell Helsinki, gelobt. Man ist in wenigen Minuten mitten im Grünen. Das wird als einer der Gründe gehandelt, der eben Finnland als das glücklichste Land der Welt auszeichnet. Aber auch in Deutschland findet sich jede Menge toller Natur, magischer Orte und richtig schöner Fleckchen. Und zwar ganz in deiner Nähe. Die Bedeutung, die wir der Natur zumessen, ist allerdings eine viel geringere, als es bei den Finnen der Fall ist. Vielleicht ist das direkt eine Aufgabe für das kommende kleine Mikroabenteuer für dich. Finde den schönsten Platz in der Natur im Umkreis von maximal 20 Kilometern. Ich bin mir sicher, auch in der tiefsten Großstadt wirst du fündig werden. Ein richtiges Mikroabenteuer ist am besten Fall kurz, einfach, lokal, günstig und am Ende trotzdem aufregend. Es gibt tausende Möglichkeiten, etwas zu tun, was man noch nie gemacht hat. Also los, auf geht's! Und seit dieser Ausgabe wissen wir jetzt alle, die Ausrede, ich habe keine Zeit, die gibt es nicht mehr.